Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.
Du musst mir nur sagen, mit was wir anfangen und wie ich das dann schneiden soll, ne?
Dann machen wir erstmal einfach. Fangen wir immer damit an, dass wir unsere Zuschauer begrüßen. Und ich begrüße jetzt einfach mal die Zuhörerschaft zur Staffel 7.
Ja.
Folge 1. Und wir starten mit dem HSV.
Oh ja, von mir aus.
Was wir in Staffel 6 nicht geschafft haben, ist eine Closing-Folge.
Ja.
Und bevor ich jetzt noch weiter rede, wie es also ablaufen wird, darf Daniel erstmal unsere Zuhörer begrüßen.
ZuhörerInnen! Innen und außen. Also ich begrüße alle ganz herzlich zur 7. Staffel, muss ich das mal vorstellen. Siebtes Jahr schon.
Das verflixte 7. Jahr.
Von Allianz Brisanz mit neuem Look, mit neuer Musik und einem alten Ole Bansema aus Budjading.
Ja, und Daniel aus Obenstrohe ist natürlich auch wieder da. Grüße gehen raus.
Genau.
Ja, ich sehe gerade, wir haben am 10. Mai das letzte Mal uns virtuell getroffen und aufgenommen.
Ja.
Und jetzt genau 3 Monate später treffen wir uns nochmal.
Ja.
Ja, wie ich schon sagte, was wir letzte Saison verpasst haben, ist der Rückblick. Und wir haben jetzt uns wie immer nicht vorbereitet, aber wir haben einen groben Plan, was diesen Staffelbeginn zumindest angeht. Und zwar wollen wir jetzt einmal jeden Verein einzeln durchnehmen und zwar dann auch nochmal Revue passieren lassen, was passiert ist und was jetzt in der Saisonvorbereitung passiert ist. Und wir werden uns dann auch kurz vor dem Pokal für das Pokalwochenende melden und vor der Bundesliga gibt es dann exklusiv dann den Ausblick auf die Bundesliga. Da werden wir dann auch ein bisschen mehr über die Bundesliga per se sprechen, denke ich. Mhm. Wir gucken ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem, was der HSV letzte Saison verbrochen hat. Ihr wart ja die etwas bessere Mannschaft, sagen wir mal so. Ihr musstet ja nicht zittern und tabellarisch sah das ja dann bei euch tatsächlich dann doch ein bisschen besser aus wie beim SV Werder Bremen.
Ja.
Trotz dessen, dass wir euch ja, die einen oder anderen sagen, vernichtend geschlagen haben, noch im Rückspiel des Derbys.
Das war ja nicht vernichtend.
Ja, also manche haben da schon echt einen Film draus gemacht, muss ich sagen. Aber gut, das betrifft, glaube ich, nicht selber dich. Ich glaube, da haben viele andere HSV-Fans, die das ein bisschen ärger sehen und ein bisschen engstirniger sehen, die haben da...
Echt?
Ja.
Aber dafür haben wir im Hinspiel haben wir dafür euch ja auch vernichtend geschlagen mit dem Scorpion-Kick.
Ja, das war auch tatsächlich mit einer der schmerzhaftesten Niederlagen für Werder in der Saison. Aber ich glaube, da können wir dann ja. Wenn es um Werder explizit gehen soll, auch nochmal weiter drüber sprechen.
Ja.
Das machen wir dann einfach in der Werder-Folge und dann sprechen wir einfach auch aus beider Sicht nochmal über die beiden Nordderbys, die gelaufen sind. Jetzt ist natürlich schwierig, sich einfach mal eben wieder so vor Augen zu führen, was letzte Saison so alles passiert ist. Gestartet ist man ja mit dem DFB-Pokal gegen Pirmasens und da gab es ja schon so die ersten Vorboten einer bösen Überraschung, hattest du ja, glaube ich, so in etwa gesagt. Das ging ja in die Verlängerung und ich glaube, irgendwie Ramos oder wie der hieß, hat euch den Arsch gerettet.
Richtig, ja, richtig.
Bis zum ersten Sieg in der Bundesliga hat es dann auch bis Mitte, Ende September gedauert, bis man dann Heidenheim schlagen konnte. Und ja, gegen Werder hat man sich dann so wieder am 13. Spieltag, nachdem man auch Stuttgart geschlagen hatte, so ein bisschen Luft verschafft. Zwischendurch gab es nochmal einen Sieg gegen Mainz, wenn ich das so richtig sehe gerade. Und ansonsten, wie war so die Gefühlslage, mal wieder Bundesliga zu spielen und ich sag mal, relativ sicher auch in den Hamburger Hafen einzufahren und zu wissen, nächste Saison gibt es nochmal ein Jahr.
Also es war definitiv schön und es war auch erfrischend nach 7 Jahren zweiter Liga, das kann ich definitiv sagen. Ich habe mich ja immer gefragt, weil einige ja immer gesagt haben, ach, zweite Liga ist ja auch nicht so schlimm, man gewinnt doch viel mehr Spiele und so. Aber es ist doch einfach was anderes, wenn dann irgendwie der VfB Stuttgart, Dortmund oder Werder Bremen oder Bayern München ins Stadion kommt. Also von der Gefühlslage eindeutig viel besser. muss ich sagen. Und ja, der Anfang, das war natürlich, da hatte ich schon beim ersten Spiel im Pokal schon Sorgenfalten, weil Pokal ist mir auch wichtig, weißt du ja auch. Und mir graut es jetzt schon vor Ferl. Aber man muss natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen, was war das noch? Gegen wen haben wir noch gespielt? Wie hießen sie
Im
noch?
Pokal?
Pirmasens, Pirmasens.
Pirmasens, genau, FK Pirmasens.
Ja, da war natürlich, ich glaube, Viera war noch nicht da, Lokonga war, glaube ich, weiß nicht, war Lokonga schon da? Ich glaube auch noch nicht. Und
Ich versuche
Bus.
gerade das Spiel mal aufzurufen. Ich kann mal eben
Ja,
reingucken. Die
also.
Startelf lautete: Heuer Fernandes, Torunariga
Ja.
Elfatli Omari, Guðjón Leiswíli, Capaldo, Meffert, Muheim, Philipp, Rössing, Lelesíð und Königsdörfer.
Siehst du, da fehlt natürlich die dann noch in der letzten Transferwoche verpflichteten Spieler, die uns ja eigentlich auch über die Saison den Arsch gerettet haben oder beziehungsweise maßgeblich dann auch zum Klassenerhalt beigetragen haben. Ich glaube, ohne diese drei Spieler, da sind sich auch alle Experten eigentlich einig, wäre es wirklich schwierig geworden, die Klasse zu halten. Also, das war noch der Move. Das hat dann auch noch ein bisschen gebraucht. Ich glaube, da kam noch dieses 0 zu 5 in München, die obligatorische Klatsche. Und dann ging es aber bergauf. Und dann hatte man auch irgendwie das Gefühl, dass das pendelt sich so ein bisschen ein und sie holen schon ihre Punkte. Natürlich dieser Sieg gegen Bremen zu Hause, das war auch nochmal so ein Euphorie-Ding. Und ich kann mich erinnern, hier Dortmund 1 zu 1 in der 95. Minute, Königsdörfer, das Ding gegen Stuttgart in der Nachspielzeit zu 10. Das waren schon so Geschichten, wo man so ein bisschen ausgerastet ist und wo man gedacht hat, also diese Saison, das wird was. Und das Schöne war ja eigentlich, dass auch wenn wir immer so ein bisschen in dieser Abstiegszone so ein bisschen Kontakt hatten, aber so ganz richtig unten drin waren wir ja dann eigentlich nicht mehr. Also wir konnten uns dann ja irgendwie stabilisieren und zum Ende hin war ja fast sogar noch ein bisschen drin, dass wir in die Top 10 kommen. Also es hätte ja auch noch klappen können. Von daher, in Summe kann man sagen, war das eine wirklich gute Saison, also eine gute Einstiegssaison. Nicht sehr gut, weil es gibt auch Vereine, die aufsteigen und sind sofort in Europa. Das soll es ja auch geben.
Ja, oder sind Meister geworden, ne? Also
Oder
als
sowas.
großer HSV, da muss man sich auch mal Ziele
Ja.
stecken, ne?
Ja, gut, okay. Ich bin ja auch immer dafür, dass man sich hohe Ziele steckt, aber man, ich mache da jetzt mal einen Haken hin, oder das war in Summe gut, aber wie gesagt, zurückzuführen ist das eigentlich nur auf, oder nicht nur, aber zu einem Großteil auf diese drei Verpflichtungen. Ne? Und da sind wir nämlich beim Punkt, wenn es um die nächste Saison geht. Ne? Das können wir dann wieder aufgreifen.
Ja, das greifen wir auf jeden Fall auf. Das gehört ja auch, ist ja maßgeblich so, so eine Saisonvorbereitung wird ja oftmals auch ein bisschen runtergespielt. Und ich glaube, gerade jetzt, diese Saison, die kommt, also wir können ja so ein bisschen, können wir ja schon mal reinschauen in das, was kommen wird, ist ja nochmal ganz brisant, weil du liebst ja Länderspielpausen.
Ja,
Und ich glaube, nach drei
total.
oder vier Spieltagen sind irgendwie 3,5 Wochen Länderspielpause, also oder 2,5 oder sowas. Also das
Na.
gleicht ja schon an der zweiten Saisonvorbereitung. Gut für Werder, weil den Kader wird man ja sowieso erst wieder am Deadline-Day zusammen geliehen haben und
Same
dann kann
here.
man halt, ja, dann kann man die zweite Saisonvorbereitung halt nutzen. Zurück zum letzten Jahr. Also ist natürlich jetzt schwierig, über das letzte Jahr zu reden, weil A, es ist, die letzte Saison ist abgehakt und also für mich zumindest, ich glaube, ich habe auch schon vieles verdrängt, weil bei Werder war es ja nun mal dann doch richtig, richtig schwierig teilweise. Aber beim HSV hat man ja vielleicht nach 7 Jahren zweite Liga und dann das erste Jahr Bundesliga fällt so ein paar mehr Sachen noch im Hinterkopf. Erster Spieltag, Gladbach 0-0, war, glaube ich, so vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da hatte man sogar
Ja.
leicht die Überhand und hätte das sogar gewinnen können, was natürlich dann böse war, dass natürlich Bayern am dritten Spieltag gewonnen hat. Und dass man das Stadtderby dann natürlich noch mit 2-0 verloren hat, das war natürlich so
Oh ja, das war ein
ziemlich
Tiefpunkt.
mau. Man hat ja Heidenheim, wie ich ja schon sagte, am vierten Spieltag dann geschlagen. Aber wie war so dieses Feeling, nachdem man tatsächlich, also gegen Bayern weiß man ja, okay, das ist ein Zahnarztbesuch, das tut weh, ne? Diesen berühmten Spruch von Sebastian Prödel damals auf Werder Seite. Konnte man sich darauf einstellen, aber wenn man dann nach 3 Spieltagen mit 0 zu 7 Punkten, 0 zu 7 Toren, ich glaube, vorletzter Tabellenplatz war das dann. Hat es da dann beim HSV dann doch nicht schon ein bisschen angefangen zu grummeln oder war man da noch tiefenentspannt?
Also gefühlt unter den Fans, die grummeln ja relativ schnell, hat man schon gemerkt, so ein bisschen, da gab es schon die ersten Rufe, Polzin raus, wie immer. Aber in der Medienlandschaft eigentlich, innerhalb des Vereins halt nicht. Innerhalb des Vereins, die sind eigentlich ruhig geblieben. Die vertrauen, glaube ich, dem Trainerteam sehr. Und entscheidend ist, also viel schlimmer ist natürlich die Niederlage gegen Pauli, weil da hatten wir überhaupt keinen Stich. Da war Pauli wirklich noch richtig gut. Die dann ja total abgeschissen sind, was man ja auch kennt, die gewinnen oft, oder es ist schon öfter vorgekommen, dass sie gegen uns dann gewinnen und dann nichts mehr auf die Kette kriegen. Und dieses Ding in München, ich sag mal so, ne, das ist irgendwie, können wir jetzt noch einen Dankesgruß an Company schicken, weil hätten die Bayern so weitergemacht, wie sie die ersten 40 Minuten, ich glaube, das stand ja schon nach, weiß ich nicht, wie
viel. 29 Minuten stand es 4-0.
Genau, hätten die so weitergemacht, hätten wir wieder so ein 0-9 oder sowas erlebt. Von daher, irgendwie zweite Halbzeit hat es dann so halbwegs geklappt. Aber entscheidend war wirklich dieses Spiel gegen Heidenheim, wo man dann, das war ja der erste Gegner, wo man sagt, zu Hause, das muss man dann eigentlich auch wirklich mal ziehen, damit man Punkte bekommt. Das war auch jetzt kein berauschendes Spiel, aber das war zum ersten Mal so, da hat man gemerkt, sie können es vielleicht schaffen. Ne? Und da, ich glaube, auch ganz wichtig war das Spiel gegen Mainz, kann ich mich erinnern, ich glaube 4-0 oder 3-4-0.
4-0, genau, 4-0.
Ja. Das war auch auf jeden Fall sehr wichtig, weil da hast du dann gemerkt, da ist deutlich mehr drin. Und da waren ja auch schon die neuen Spieler so ein bisschen eingespielt. Und da hat man gemerkt, jetzt greifen so ein bisschen das Zahnrad, das greift alles ineinander. Und ja, ab da ging es eigentlich bergauf, kann man sagen. Ne? Das war so die...
Obwohl man 5 Spiele lang wieder nicht gewonnen hat, man hatte dann zwischendurch dieses Unentschieden gegen Dortmund, was du ja schon angesprochen hast. Mhm. Aber nach dem Mainz-Sieg hat das bis zum Stuttgart-Spiel tatsächlich, also bis Ende November gedauert, dass man dann wieder dreifach gepunktet hat, 3 Niederlagen in Folge, dann das Unentschieden und nochmal eine Niederlage gegen Augsburg. Ab wann, also vielleicht kannst du es ja da so ein bisschen vertiefen, Stuttgart 2-1 Sieg zu Hause, 3-2 Sieg gegen Werder, was eine absolute Willensleistung, glaube ich, auch war. Also da war Werder ja, weiß ich nicht, also das war viel, aber nichts Ganzes.
Ja.
Die erste Halbzeit war relativ noch ausgeglichen, fand ich, wo Werder vielleicht einen Ticken mehr Biss hatte, aber zweite Halbzeit hat der HSV einfach durch puren Willen dann gewonnen. Ab wo in der Saison hast du dich sicher gefühlt, dass der HSV es schafft, safe in der Liga zu bleiben?
Du kennst mich, also sicher fühle ich mich sehr selten beim HSV. Also ich bin ja immer noch...
Aber gab es irgendwo so ein Spiel, wo du sagst so, ja, okay, nee, also klar, solange es dann rein rechnerisch noch möglich ist, da runter zu rutschen, keine Frage, und man hat schon Pferde kotzen sehen, aber wo hast du gedacht, ja, jetzt passt's?
Also es war relativ zum Ende hin. Ich habe immer noch gedacht, so ich weiß, man hat so eine gewisse innere Skepsis, die man schon über Jahre so pflegt. Wenn es rechnerisch immer noch geht, dann ist immer noch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Und erst als es zum Ende hin irgendwie klar wurde, dass dann auch die Mannschaften dahinter und die ja auch immer wieder rum, auch Union und so weiter, dann mal wieder ein Spiel verloren haben oder und Bremen hing ja auch mit drin und andere Mannschaften hingen mit drin, wo man dann gemerkt hat, so die haben alle ihre Probleme. Und ich glaube, zum Endspurt hin, dann haben wir ja nochmal, ich glaube, das Spiel Freiburg war da ja noch und da war ja noch eine Partie, die wir auch gewonnen haben. Wir haben ja auch in Leverkusen dann am
Frankfurt
war auch Leverkusen sehr wichtig. Genau, Frankfurt war noch sehr wichtig. Ich glaube, da war es dann irgendwie fast oder so gut wie sicher oder war fast durch. Da hat man natürlich auch Glück, dass Riera noch Trainer dort war. Und aber da war, als es da so, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt kannst du einen Haken hintermachen. Aber bis davor so habe ich immer noch gedacht, also ja, vielleicht können wir noch Relegation spielen. Irgendwie ist da noch was möglich. Also da war es, das war bei mir ganz wirklich am Schluss, kann ich sagen. Ne? Bei mir piept's.
Bei dir piept's.
Ja.
Ja gut, also hast du dich dann relativ zügig dann wohlgefühlt und gesagt, ja okay gut, so nach 32 Spieltagen kann man jetzt abhaken.
Genau.
Und die Liga ist gehalten. Gegen Kiel im Pokal, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja.
Das war natürlich in der Derby-Woche, muss man auch nochmal dazu halten. Also der HSV über 120 Minuten in den Beinen gehabt gegen Bremen und im Elfmeterschießen dann rausgeflogen, weiß ich gar nicht. Ich habe das gar nicht mehr vor Augen tatsächlich, obwohl ich es ja geguckt haben werde, weil ja, Vorbereitung zum Derby. Ich sehe hier, Sumahoro hat einen Elfmeter geschossen und Muhammad verschossen.
Ja.
Pokal war ja dann doch für dich, du bist ja ein riesen Pokal-Fan. Im Achtelfinale leider Schluss. Heidenheim 0-1 geschlagen. In der zweiten Runde im Oktober. Ja, ich glaube, viel kannst du da auch nicht zu sagen zu der Pokalsaison. Oder willst du da noch großartig was zu loswerden?
Naja, ich kann dazu sagen, dass das Spiel für mich von allen der absolute Tiefpunkt war. Weil, also, das habe ich überhaupt nicht. Das war für mich kompletter Downfall, wenn du so willst. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Polzin sowas zulässt. Weil man hatte da wieder den Eindruck, wie seit Jahren, dass sie den Wettbewerb beim HSV so ein bisschen so nach dem Motto, ja, das ist ja ein schmückendes Beiwerk, wenn wir da weit kommen, ist ja gut. Schicken wir aber erstmal so eine Rotationstruppe aufs Feld. Da hat, glaube ich, Bakary Jatta seinen ersten Einsatz wieder gehabt, der sogar da in dem Spiel ganz okay war. Ist aber auch klar, wenn er die ganze Zeit nicht spielt, dann, ne, der reißt sich den Arsch auf, ist klar.
107. Spielminute, 1-0 Bakary Jatta,
nach der
Vorlage von Nico Muheim.
Aber es war wieder das übliche Spiel gegen Kiel. Kiel weiß man ganz genau, wenn wir die empfangen. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal gegen Kiel was geholt. Also das war für mich der absolute Tiefpunkt. Da habe ich hier so geflucht, das weiß ich noch. Dass die haben 90 Minuten nichts geschissen bekommen. Im ganzen Spiel nicht. Und deswegen, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich danach war ja das Derby gegen Bremen, da habe ich mich gar nicht groß gefreut. Also ich weiß, ja, ich habe mich gefreut, aber da saß ich hier und auch selbst das Scorpion-Tor, da so alle ausgerastet, das ganze Stadion ausgerastet. Ich saß hier, ja, schön, wir haben es jetzt geschafft, aber ich war immer noch so sauer, dass wir dieses scheiß Kiel-Spiel, wie kann man das, ne, und es hat sich
ja... Vor allem hatte man ja auch ein paar Tage vorher gegen Stuttgart ja diesen Achtungserfolg, dass man es
gesehen
gewonnen hat, ne, in der Nachspielzeit und sowas.
Ja.
Und dann ja, das Ausscheiden gegen Kiel. War schon enttäuschend.
Das war für mich eine Riesenenttäuschung, weil ich glaube wieder, dass man die Möglichkeit zumindest gehabt hätte, weit zu kommen, wenn man jetzt nicht unbedingt die Bayern vorher erwischt, denn die hätte man dann wahrscheinlich im Endspiel erwischt, ne? Ist ja klar. Aber ich glaube, da wäre wieder was gegangen und ich finde es halt nach wie vor, ist das so ein großes Makel, innerhalb des, dass man so eine Laissez-faire-Haltung hat und immer so eine so nach Motto geht, ja, das ist ja dann eine englische Woche, da müssen wir ja irgendwie fast so um 8 neue Spieler da rein, einen anderen Torwart und so weiter. Alles schön und gut, der war ja auch, ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, das strahlt auch immer auf den Gegner aus, wenn der Gegner aus der zweiten Liga kommt und die wissen, ja, okay, die haben jetzt irgendwie 5, 6 Spieler, die haben überhaupt noch kein Saisonspiel gemacht. Die stehen jetzt hier auf dem Platz und die rotieren jetzt hier und denkt mal, dass sie die so im Alleingang schlagen werden, das ist natürlich ein Druckschluss, weil wir wissen alle, dass die zweite Liga unangenehm ist und dass sie auch sehr gut Fußball spielen können. Und ja, das war für mich der Tiefpunkt. Nicht die Niederlage in Bayern, Pauli, bla bla bla, Bremen im Rückspiel, sondern das war für mich der Tiefpunkt der letzten Saison. Eindeutig.
Kommen wir, also ich glaube, so zur Saison viel mehr hochholen, glaube ich, lohnt sich jetzt auch nicht, da großartig drüber zu sprechen. Wir kriegen gerade Besuch von meinem Kater, der schreit hier wieder lauthals dazu, der möchte auch seinen Salat noch dazugeben zum HSV. Kommen wir zu Einzelspielern. Wird ja auch immer gerne mal drauf geguckt und da komme ich zu meinem höchstpersönlichen Highlight bezüglich des HSVs. Nämlich den Augenblick, als in einem Topspiel, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, es kann sein, dass das gegen St. Pauli gleich der zweite Spieltag war, dass nämlich Lothar Matthäus den Namen Alexander Rössing-Lelesied aussprechen musste und das möglichst fehlerfrei. Also das war mein persönliches Highlight und gerade auch auf diesen Spieler explizit drauf sprechen zu kommen. Ich glaube, wir haben den sogar ein bisschen thematisiert vor der Saison. Mit insgesamt 18 Spielen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe.
Dann verletzt.
18 Mal im Kader, 14 Mal gespielt, hat er zu Beginn der Saison eine relativ tragende Rolle eigentlich eingenommen und hat sich dann, wie du sagtest, verletzt. Würdest du sagen, in diesem Kader, wo natürlich so Leute wie Fabio Vieira, Sami Lokonga, wen hattet ihr noch? Ihr hattet doch noch irgendwen ausgeliehen, ne?
Ja, Vuskovic.
Wie kann man den vergessen? Die drei haben natürlich oder sind besonders herausgestochen, das ist klar, aber würdest du sagen, dass Rössing-Lelesied so, ja, der Shootingstar vielleicht gewesen hätte sein können, wenn er sich nicht verletzt hätte? Oder ist das?
Ne, Shootingstar würde ich nicht sagen. Dazu war es am Anfang immer noch zu nicht wirklich konstant. Er hat sich dann stabilisiert und wurde so langsam zu so einer tragenden Säule, kann man sagen. Dann kam die Verletzung. Seitdem spielt er, jetzt ist er so langsam wieder dran. Aber jetzt hat man natürlich auch wieder Neuverpflichtungen. Ne? Das heißt, was man so hört aus dem Trainingslager und so weiter, ist er eh immer noch so ein bisschen hinten dran. Also das ist eigentlich tragisch, dass diese Verletzung kam. Bis dahin, er war auf gutem Wege, das kann man definitiv sagen. Er hat gute Leistung zum Ende hin gezeigt und dann kam halt diese blöde Verletzung und dann war er erstmal raus. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, was passiert. Und ansonsten Shootingstar, also was heißt Shooting? Also der Spieler sicherlich, der Saison beim HSV ist sicherlich Vuskovic, das muss man einfach sagen. Also der war outstanding. Vorbei, ne? Der war outstanding. Ich glaube, das werden wir so nicht mehr erleben. Kann ich mir nicht vorstellen. Der auch mit so einer Identität und Liebe zum Verein, die er ja immer noch hat, ne? Das ist ja so. Auch die ganze Familie. Und ich glaube, das wirst du so schnell nicht mehr haben, ne? Dass der. In dem Alter wirklich sowas abreißt und das, ja, die Frage ist, dass man konnte es schon erahnen, weil er vorher ja schon bei Tottenham war, da hat er zwar nicht unbedingt gespielt, aber wenn die so einen Spieler verpflichten, weiß man, dann muss er Qualität haben und ja, den würde ich also schon rausgreifen, ne? Also Vieira war auch so ein bisschen, der hat auch so ein bisschen am Anfang Licht und Schatten, er hatte auch schwierige Spiele, sage ich mal, dazwischen. Ah, der wurde auch so im Laufe der Saison dann wirklich die tragende Säule, das im Mittelfeld, ne? Das kann man schon sagen. Und ich glaube, der fühlt sich auch in Hamburg sehr wohl. Der will ja unbedingt auch weg aus London, ne? Und ja, das ist halt noch die Frage, was da passiert auf dem Transfermarkt, ob sie den noch verpflichten können. Jetzt ja, wo Baldé für 7 Millionen zu Racing Strasbourg gewechselt ist, was ja die wenigsten verstehen können. Ich finde es auch ein bisschen ungewöhnlich, aber gut. Aber jetzt ist wieder ein bisschen Geld in der Kasse. Ja, und ja, natürlich Lokonga, ne, der auch eine gute Saison gespielt hat. Die kann man auf jeden Fall erwähnen. Aber ich hätte jetzt gedacht, mit deinem ironischen Ton, dass du vielleicht Damien Downs noch erwähnst. Oder kommt das noch?
Damien Downs war ziemlich down. Also, ich glaube, noch besser war nur Philipp Otele. Mit der roten Karte da, der sich da hängt, ja. Das war schon stark. Also, wobei man auch da sagen muss, also die, naja, über das Derby wollen wir dann sprechen, wenn wir dann bei Werder angelangt sind.
Ja.
Jetzt haben wir über die, ja, ich sag mal, herausragenden Spieler der Saison gesprochen. Jetzt geht es natürlich dann darum, dass wir auch einen Flop irgendwie benennen müssen. Und jedes Jahr Bakary Yatta nehmen wäre ja auch langweilig. Würdest du sagen, dass man bei Paulsen sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft hat, oder ist es dann doch eben so diese Panikreihe mit Damien Downs oder mit Philipp Otele die Verpflichtung gewesen, wo du sagen würdest, ah, ja, nee, im Nachgang die Verpflichtung, die hätte man vielleicht nicht tätigen sollen oder müssen?
Ja, das ist natürlich, der ist weiterhin ja da und angeblich soll er ja diese Saison dann doch ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen, aber ist halt, ich glaube, dass der, ich würde ihn nicht als Flop bezeichnen, weil er, ich glaube, für die sogenannte Teamchemie und fürs, er hat ja auch das Kapitänsamt, dass er hatte ja teilweise, das konnte man schon in einigen Spielen sehen, der hatte fast so eine Co-Trainer-Attitüde schon. Und hat die Spieler so ein bisschen immer rangeholt und dirigiert und gesagt, was sie machen soll. Ich glaube auch, das wird in dieser Saison die meiste Zeit der Fall sein. Also man profitiert von seiner unheimlichen Erfahrung. Ich glaube auch, dass er ein guter Typ ist. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen Flop, aber natürlich, wenn man davon ausgeht, dass er jetzt jedes Spiel in der Saison zum Einsatz kommt und ordentlich Tore schießt, dann kann man schon sagen, es ist ein Flop. Er hat natürlich das Tor geschossen im Derby. Aber es gibt da durchaus andere Kandidaten, die ich jetzt nennen würde. Ne? Also man könnte sagen, Katterbach spielt überhaupt keine Rolle, ist ja auch weg, ne? Zum Beispiel, der spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Jetzt übrigens bei Malle, ne? RCD Mallorca.
Ja.
Also schöne Grüße an Noah an der Schinkenstraße.
Ja.
Sag mal eben, was so ein Wodka Lemon-Tower kostet.
Das wollen wir wissen.
Das wollen wir wissen.
Dann würde ich als zweiten Flop definitiv Jean-Luc Dompé nennen. Ne? Der
Lukas.
Genau, der ja auch kaum zum Einsatz kam. Auch viele waren natürlich meiste Zeit verletzt. Jetzt spielt er keine Rolle mehr, soll ja auch den Verein wechseln, nachdem er dann auch diese Eskapaden, die in seinem privaten Umfeld immer wieder stattfanden und wahrscheinlich auch immer noch stattfinden. Also er ist halt, im Kopf ist er halt, muss man also sagen, wenn man das mal so formulieren möchte, immer noch so ein bisschen ein Kind vielleicht, ein bisschen naiv. Und hat da nicht die professionelle Einstellung, was ich unheimlich schade finde, weil ich glaube, fußballerisch ist er immer noch innerhalb des Teams sicherlich jemand, der dem Verein und der Mannschaft helfen könnte, aber steht sich halt selbst im Weg. Und ich, vielleicht ist das auch der Grund, dass er so eine bewegte Vergangenheit hatte, dass er da auch bei dem Verein nie lange war. Bei uns war er jetzt relativ lange, ne? Das kann man schon sagen. Und mir blutet auch so ein bisschen das Herz, weil ich mag den eigentlich so, auch von so einer Art und so. Auf dem Feld finde ich das einfach. Schon ist ein Unterschiedsspieler, aber wird jetzt keine Rolle mehr spielen, hat in der Saison wenig eine Rolle gespielt. Glatzel hat auch leider, muss man sagen, überhaupt keine Rolle gespielt. Kam nur ein paar Mal zum Einsatz, hat dann aber abgeliefert. Aber Polzin und das Trainerteam setzt halt nicht mehr auf diesen Stürmertypen. Deswegen ist er zu Wolfsburg jetzt auch gewechselt. Ne? Alles Gute, soll viele Tore schießen. Für ihn persönlich wünsche ich mir das. Für den Verein muss jetzt nicht unbedingt sein, ist jetzt ja nicht mein Lieblingsverein, aber. Gut, den und natürlich Damien Towns. Und ich würde auch fast sagen, Ryan Philipp, da hat man sich auch mehr von versprochen, wobei ja immer gesagt wird, das hat man aus Braunschweig schon damals gehört, der braucht eine Saison, um sich sozusagen an alles zu gewöhnen und der wird in der zweiten Saison besser werden. Und witzigerweise jetzt in den Testspielen und so, da zeigt er das auch schon. Ich glaube auch, dass es ein super Fußballer ist, aber hat es letzte Saison auch nicht so gezeigt. Also. Und natürlich Downs, der überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo ich oft gedacht habe, wieso setzt er jetzt nicht Glatzel ein? Also ich glaube, dass der doch deutlich gefährlicher vorne wäre. Aber da ging es wohl darum, wer kann die Bälle, der typische Spruch kommt jetzt, wer kann die Bälle besser festmachen vorne? Und solche Geschichten.
Weil ich da, glaube ich, auch Bobby Glatzel deutlich vor Damien Downs gesehen hätte.
Ja.
Bei Dompe muss ich sogar noch sagen, da kitzelt es irgendwie an der Fontanelle bei mir, dass es irgendwie sogar Berichte gab, dass Didier Deschamps gesagt hätte, wir beobachten auch solche Spieler.
Ja,
Also
ja.
der war ja nun zeitweise wirklich beim HSV auf der Überholspur und das
Ja.
nicht nur jetzt auf der Autobahn oder allgemein im Straßenverkehr, sondern teils wahrhaftig auch mit seiner Leistung. Also es ist ja schon
Ja.
irgendwo auch eine gewisse Tragik in dieser
Ja.
Person drin und dann doch, wie du ja auch selber sagst, doch sehr schade, dass es dann ja letztendlich jetzt dann zur Trennung kommen wird oder kommen muss oder vielleicht ja auch noch nicht, wer weiß,
Naja,
ob
also.
es einen Abnehmer geben wird, aber ja, schon schade irgendwo, ne? Das, wie du sagst, es ist so dieser Typ Unterschiedsspieler und können wir gleich dann noch weiter drüber reden, wenn er geht, ob es dann da noch einen neuen gibt, aber sprechen wir dann gleich drüber. Oder wolltest du noch was zu Dompe sagen?
Nee, das ist völlig richtig. Das kann ich mich erinnern, dass er im Gespräch war, dass er auf jeden Fall beobachtet wird. Das war auch so. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nachvollziehen, weil er wirklich abgeliefert hat. Ne? Auch in der zweiten Liga. Ich glaube, dass er auch für die zweite Liga ein super, also ein absoluter Unterschiedsspieler war. Aber ich glaube, da eben auch hätte man ihn anders. Ich weiß natürlich, jetzt kann man natürlich auch sagen, auch früher gab es solche Typen, die du im Grunde genommen nicht bändigen konntest. Ne? Da haben so ein Otto Rehhagel hätte jetzt gesagt, okay, den lass den mal, ob der jetzt 5 Minuten später kommt oder Scheiße baut, ist mir scheißegal. Hauptsache, der steht Samstag 15:30 auf dem Platz und liefert ab, ne? So nach dem Motto. Ich
Ja, oder
glaube,
kommt mit dem Taxi nachträglich, so wie
ja.
Ailton zum Trainingslager nach Dortmund.
Genau. Nur ich glaube eben, dass Polzin und das Trainerteam, dass die nicht so, dass die schon sehr Wert darauf legen, dass es eine Einheit ist und dass man gemeinsame Regeln hat und dass sie sich da alle dran halten und dass sie eben nicht wollen, dass so einer so ausbricht. Ich glaube, da achten die halt sehr drauf. Deswegen passt das einfach nicht. Ich glaube, unter einem anderen Trainer, der sozusagen so eine gewisse, der das vielleicht besser kommunizieren kann mit der Mannschaft, so nach dem Motto, okay, ihr kennt den Dompe, ihr wisst, der ist ein Paradiesvogel und so weiter. Das nehmen wir in Kauf, wir setzen ihn aber ein und der liefert ab, so nach dem Motto, ja. Das hätte ja sein können, aber das passt einfach, das passt insofern nicht. Und es ist inzwischen zu viel vorgefallen. Und ja, das steht sich selbst im Weg. Ich glaube, es wird auch schwer, einen Verein zu finden, aufgrund dieser Tatsachen. Nicht aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten im Moment spielt er, glaube ich, oder hat, glaube ich, einen Privattrainer oder dem müssen ihm ja professionelles Training bieten.
Trainingsgruppe B, wie in Hoffenheim damals, mit
Genau,
Tobias
genau.
Weiß und Tim Wiese und Marvin Kompea und sowas.
Genau, ne? Und eigentlich ein Trauerspiel, aber das hat keine Zukunft mehr. Das kann man schon, das kann man sagen, ja.
Gut, ich glaube, viel mehr über die vergangene Saison zu reden, lohnt sich auch gar nicht mehr. Sowieso in den Rückspiegel gucken ist sowieso viel anstrengender, weil kleiner als die Frontscheibe, mit dem, was kommt, können wir durchaus mehr noch rausholen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug über die letzte Saison gesprochen vom HSV. Noch irgendwie ein Abschlusswort deinerseits zur letztjährigen Saison? Bist du. Oder nein, machen wir es anders. Wir beenden jetzt diese Folge damit, dass du der letzten Saison eine Schulnote geben sollst. Wenn du es ja sowieso schon beruflich machst, warum dann nicht auch im Podcast?
Wir haben Platz 13 erreicht. Ich würde sagen, aufgrund der Erwartungshaltung, man wollte den Klassenerhalt, das Ziel ist erreicht. Also ist es ein bisschen mehr als befriedigend, würde ich sagen, 3 plus.
Und wenn man jetzt die Mappe gepflegt hätte und noch ein schönes
Referat.
Inhaltsverzeichnis und so
Ja,
hätte.
ja. So wie du im letzten Moment nochmal irgendwie was abgeben, dann wäre es natürlich eine 2 minus geworden.
Ja, na gut.
Ja.
Ja, gut. Da hat ja wohl anscheinend immer noch bei dir rückwirkende
Ja.
Nachwirkungen.
Ja,
Das,
ja.
also ich habe da so die Noten immer noch ziemlich gut rausgerissen. Nein, ich glaube, der HSV kann relativ zufrieden sein mit der ersten Saison. Anfangs ein bisschen holperig. Ich glaube,
Ja.
zwischendurch gab es ja auch mal so eine Phase, wo ihr 6 Spiele hintereinander nicht verloren habt. Ich glaube, da habt ihr sogar gegen die Bayern unentschieden gespielt.
Oh ja, das war auch geil.
Ich glaube, eine 3 plus ist absolut solide für den HSV. Also,
Ja.
ich glaube, da hast du das geschafft, gut zu benoten.
Ja, das denke ich auch. Bin ich mit zufrieden. Und mal gucken, wir werden dann ja sehen, was uns nächste Saison erwartet. Aber das machen wir dann in Folge 2.
Ja, oder Folge 4
Oder
oder 5.
Folge. Wir wollen ja dieses Jahr den Staffelrekord brechen, habe ich gehört.
Ja, wir wollen zumindest mehr als 21 Folgen rausbringen.
Ja, genau.
Gut, ich danke fürs Zuhören und die nächste Folge werden wir jetzt gleich direkt im Anschluss produzieren. Ihr werdet die vielleicht ein paar Tage später hören oder euch erst später anhören, was auch immer. Danke fürs Zuhören und ja, ich glaube, dann. Harry, fahren wir das Band ab. Ich glaube, das werde ich heute ein paar Mal öfter sagen, ne?
Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.